Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey und hallo zu einer neuen Folge von Digitale Provinz. Mein Name ist Anne Wiehahn, ich bin Redakteurin und begleite das Projekt schon seit seiner Gründung. Die, die uns und unseren Podcast vielleicht schon etwas länger verfolgen, haben es vielleicht schon mitbekommen, dass unser Podcast ab jetzt in einem etwas anderen Format stattfindet. Nach 30 spannenden Interviewfolgen mit den unterschiedlichsten Menschen aus der Digitalszene soll unser Podcast ab heute eine Art Magazinformat annehmen. Das bedeutet, wir widmen uns in jeder Folge einem neuen digitalen Thema. Wir sprechen mit ExpertInnen, wir zeigen euch spannende Fakten und nähern uns unseren Themen dann auch aus verschiedenen Perspektiven. Dabei bleiben wir natürlich die digitale Provinz und wir wollen weiterhin vor allem Regionen in den Fokus rücken, die nicht Berlin, Hamburg oder München heißen. Wir sind ganz gespannt, wie ihr unser neues Format findet und freuen uns natürlich auch immer über eure Themenvorschläge. Schreibt uns dafür gerne über Instagram oder Twitter oder schickt uns eine Mail an digitaleprovinz@korrekturnachoben.de. So viel erstmal vorab. Jetzt wollen wir uns aber so richtig unserem heutigen Thema widmen. Und das ist digitale Bildung. Bäm, ein Buzzword, das spätestens seit März 2020 echt in aller Munde ist. Dazu gehört Homeschooling, digitales Lernen, Medienbildung. Also zur Digitalbildung gehört einiges dazu. Und wir wollen uns heute anschauen, was digitale Bildung überhaupt bedeutet und welche Rolle sie vor allem in der Schule und in der Kinder- und Jugendarbeit spielt. Und natürlich interessieren uns auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Verständnis von digitalem Lernen. An dieser Stelle wollen wir uns dann aber erstmal einen thematischen Überblick verschaffen und überhaupt erstmal klären, was digitale Bildung eigentlich bedeutet.
Der digitale Provinz Faktencheck.
Ja, für unseren Faktencheck habe ich mir einen Experten auf dem Gebiet gesucht. Das ist Martin Gneist. Er ist Mitarbeitender beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt und ist für das Projekt Jugend macht Zukunft zuständig. Er definiert digitale Bildung folgendermaßen.
Also wenn ich das allgemein beantworten wollen würde, würde ich sagen, dass digitale Bildung eigentlich im besten Fall eine sinnvolle Ergänzung analoger, vielleicht klassischer Bildungsformate, aber eben durch die reflektierte Nutzung von digitalen Medien, Tools etc., um eben ja den Prozess auch besser zu machen.
Martin wird im Laufe des Podcasts dann nochmal zu hören sein, wenn wir uns dem Thema der digitalen Kinder- und Jugendarbeit widmen. Warum digitale Bildung nicht erst seit gestern wichtig ist, das liegt ja auf der Hand. Die digitale Transformation unserer Welt schreitet eben voran. Sie verändert unser Leben, unser Arbeiten und unser Lernen. Und dabei sind dann auf jeden Fall neue Kompetenzen gefragt. Es bilden sich neue Tätigkeitsfelder, neue Berufe entstehen. Das schreibt übrigens auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einem Online-Paper zu digitaler Bildung. Darin steht auch, dass Kompetenzen im digitalen Bereich mittlerweile zu großen Teilen vorausgesetzt werden, um erstens am Arbeitsmarkt zu bestehen, aber auch um umfassend am sozialen Miteinander teilnehmen zu können. Denn digitale Bildung ist mittlerweile eben so eine Art Schlüssel zur Teilhabe an einer digitalen Welt. Wenn ihr zu diesem Thema mehr hören möchtet, dann empfehle ich euch mal in unsere 11. Podcast-Folge mit Medientrainerin Katja Brückel-Bergner reinzuhören. Dort spricht sie unter anderem über das Recht auf digitale Teilhabe. Digitale Bildung ist ja erstmal keine Frage des Alters. Wir lernen unser Leben lang und wir müssen uns immer wieder mit neuen Medien und auch mit neuen Technologien auseinandersetzen. Das beginnt dann aber eben schon in der Schule und deswegen wollen wir jetzt einen Blick auf digitales Lernen in der Schule werfen. Das ist erstmal ein ziemlich heikles Thema, denn wenn wir uns jetzt mal die Digitalziele anschauen, die bereits in den 90ern formuliert wurden, zum Beispiel, dass SchülerInnen eigene Laptops besitzen sollen oder dass eigene Mailadressen für Lehrende eingerichtet werden sollen, das sind alles Ziele, die bis jetzt nur teilweise und wirklich nur bedingt umgesetzt wurden. Und das ist mittlerweile eben über 20 Jahre her. Man muss aber auch sagen, dass Technik allein nicht reicht, um digitale Bildung an Schulen voranzubringen. Das sagt Elke Noah. Sie ist Lehrerin und Schulleiterin der Gemeinschaftsschule August Wilhelm Franke in Magdeburg. Und sie twittert und bloggt als Klassenkrempel über neues Lernen, den Schulalltag und vernetzt sich mit anderen Menschen im Bildungssektor.
Der Grad der Digitalisierung an einer Schule ist nicht unbedingt auch ein Ausdruck dafür, wie innovativ oder wie fortschrittlich denkend eine Schule ist. Ich kann beispielsweise mit Digitalisierung kann ich immer noch mehr kontrollieren, noch mehr strukturieren, noch mehr vorgeben. Das heißt nicht unbedingt, dass ich innovativ in der Haltung bin. Also man muss da mal sehr vorsichtig sein. Es geht nicht nur darum, ob sich eine Schule auf den Weg der Digitalisierung macht, sondern wie vielleicht das Lernen in der Schule in der gesamten Kultur der Digitalität sich verändert. Aber das ist natürlich die Bandbreite extrem groß. Und ich sag mal, auch auf einer PDF, auf einer einfachen PDF, was oft von Eltern jetzt so ein bisschen kritisiert wird, ich kriege lauter PDFs geschickt, da kann eine ganz tolle Aufgabe draufstehen. Und es kann aber auch in einem anderen Online-Kurs einfach nur ein Aufgabenabklicken sein, wo manche denken, ah toll, ist ein Online-Kurs. Also die Art und Weise, wie wir das Lernen verändern, spielt eine genauso große Rolle wie die Frage, wie wir mit Technik umgehen, ja.
Ich habe Elke außerdem gefragt, welche Chancen sie in der Digitalbildung sieht.
Als Chance würde ich auf alle Fälle sehen, dass wir uns als lernende Gemeinschaft sehen. Und zwar Lehrer, Eltern, Schüler insgesamt. Also eigentlich auch als Gesellschaft. Denn das, was wir im Moment erleben, hat ja keiner von uns schon 10-mal ausprobiert. Und die große Chance ist eben, gerade auch was Kommunikationswege anbelangt, dass wir unsere Hierarchien ein bisschen einstampfen. Während sonst eben das vielleicht eine große Hürde ist, zur Schulleitung zu gehen, was zu fragen, können Schüler mich jetzt direkt anschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Eltern fragen die Schulleitung, auch ohne dass mal der Dienstweg irgendwo über andere Kollegen eingehalten wird. Das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, sich wirklich lernend zu begreifen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, glaube ich, für Haltung, was diese Kultur der Digitalität betrifft.
Seit einem Jahr findet der Unterricht ja größtenteils digital statt. Seit einem Jahr wird über Homeschooling, erschöpfte SchülerInnen und Lehrer und eben auch fehlende technische Voraussetzungen gesprochen. Dass die Corona-Pandemie den Schulalltag und das Miteinander massiv einschränkt, das ist klar. Elke Noah zieht aber auch positive Bilanz und erklärt, was sie aus dem letzten anstrengenden Jahr mitnimmt.
Im Grunde genommen ist das ja eigentlich die wichtigste Frage, ja, was man so mitnimmt aus der Erfahrung des letzten Jahres. Und das ist eigentlich auch eine Frage, die einen unglaublich umtreibt. Also wenn ich so vieles höre, wir möchten zur Normalität zurück und wir möchten unsere alte Normalität wieder, dann verstehe ich das in gewisser Weise, weil man einfach auch ein bisschen genervt ist von diesem Abstand halten. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich nicht zurück zur Normalität. Ich möchte nach vorne wieder zu einer Normalität in der Schule, dass wir miteinander herzlich und unbeschwert und laut lachend durchs Schulhaus flitzen können. Aber ich möchte auch ganz viel mitnehmen. Eben einmal diesen Lerngedanken für alle, dass also Fortbildung, sage ich jetzt mal, es hört sich komisch an, nicht nur für Schülerinnen gilt, sondern auch eben für das Lehrpersonal. Und dass wir eben gemeinsam, auch Eltern, also dass wir uns wirklich gemeinsam weiter lernend begreifen. Und zum anderen natürlich, dass wir das ein oder andere strukturell in der Schule versuchen, mutig ein bisschen anzugehen. Also wir haben einmal in der Woche zum Beispiel so einen Blog, der heißt Freies fächerübergreifendes Lernen. Den würde ich sehr gerne ausdehnen, vielleicht so in Richtung Friday, also wo man sagt, an einem Tag behalten wir das asynchrone, zeitunabhängige, ortsunabhängige Lernen bei. Der Lehrer ist dann wirklich Coach in der Schule, wo man sagt, ich habe Sprechstunden, ihr könnt kommen mit euren Lernprodukten, die da erstellt werden. Man könnte sich an den 17 Zielen, an den Sustainable Goals langhangeln, so dass man also da wirklich eine Innovation weitergeht. Was schwierig ist, jetzt die totale Revolution einzuleiten. Weil da ist es wirklich so, da muss man ja auch Eltern auf der Seite haben, Schülerinnen logischerweise auf seiner Seite haben und auch Kolleginnen. Wie soll ich das sagen? Man denkt gerne so visionär, das ist keine Frage. Aber morgen oder übermorgen sitzen wieder Schüler in der Schule, die sich jetzt auf die Prüfung vorbereiten. auf diese schriftliche Prüfung, die ich vielleicht doof finde, aber die müssen die machen und ich habe selbstverständlich eine Pflicht dazu, die darauf vorzubereiten. Also wenn ich heute eine Revolution anzettle, dann kann ich auch nicht die zurücklassen, die da jetzt aber unter den Bedingungen ihre Abschlüsse machen sollen, ja. Aber positiv muss ich wirklich sagen, nimmt man mit, dass wir unsere Kompetenzen in Flexibilität, in Lösungsstrategien suchen, im Miteinander neue Wege suchen, unglaublich erhöht haben.
Vielen Dank an Elke Noah für diesen Einblick in die Digitalbildung im Schulkontext. Ich habe dazu passend auch noch einige Zahlen und Fakten herausgesucht, die nicht nur gut zu wissen sind, sondern auch deutlich machen, dass wir in Sachen digitales Lernen noch einiges vor uns haben. Vorhang auf für unsere neue Kategorie.
Die digitale Provinz Random Facts.
Genau, die Random Facts. Starten möchte ich dabei mit der JIM-Studie. Die JIM-Studie, das steht für Jugendinformation und Medien. Die wird jedes Jahr mit Heranwachsenden zwischen 12 und 19 Jahren durchgeführt. Und die Fragen sind dabei ganz unterschiedlich, vom medialen Nutzungsverhalten bis hin zur technischen Ausstattung zu Hause. Und für das Jahr 2020, das ja ein besonders spannendes Jahr im Bereich Digitalbildung war, wurden wieder ca. 1000 Jugendliche eben befragt und 83% der Befragten gaben an, dass YouTube ganz oben zu den genutzten Lernplattformen gehört. Platz 2 erhielt übrigens die digitale Enzyklopädie Wikipedia. Das heißt also, dass Video- und audiovisuelle Medien immer mehr im Fokus des Lernens stehen und dass Kinder und Jugendliche eben audiovisuelles Material nutzen, um für sich zu Hause zu lernen. Der zweite Fakt ist, dass für eine Studie des Westdeutschen Rundfunks 2019 SchülerInnen unter anderem zur WLAN-Ausstattung an ihrer Schule befragt wurden und sie sollten diese mit Schulnoten bewerten. Und jetzt kommt der etwas miese Teil. Durchschnittlich gaben sie die Note 4. Das zeigt also auf jeden Fall, dass SchülerInnen ja die technischen Voraussetzungen an ihrer Schule genauestens reflektieren. Dass sie die Note 4 gegeben haben, zeigt auch so ein bisschen, okay, es ist ausreichend, aber es ist eben absolut nicht genug. Es ist möglich ohne WLAN, aber es ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Und schließlich der dritte und letzte Random Fact, der kommt von einer Studie von Bitkom aus dem Jahr 2020. Laut dieser rechnen 60% der befragten Heranwachsenden damit, dass bis 2030 alle SchülerInnen ein eigenes Tablet besitzen. 30% gehen sogar davon aus, dass bis dahin die klassischen Fächer abgeschafft werden und 12% können sich vorstellen, dass das Lehrpersonal 2030 nur noch eine unterstützende Funktion einnimmt, während die SchülerInnen dann individuell am Computer lernen. Nun haben wir ganz schön viel über Schule gesprochen. Heranwachsen bedeutet aber natürlich nicht nur zur Schule zu gehen, sondern auch die eigene Freizeit zu gestalten. Die Kinder- und Jugendarbeit nimmt dabei einen ziemlich großen Stellenwert im Leben von jungen Menschen ein und versucht eben Heranwachsende analog, aber aktuell vor allem eben auch digital abzuholen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mit Martin Gneist vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt über die Bedeutung von digitaler Jugendarbeit gesprochen.
Das ist auch ein interessanter Punkt, weil das hat auch gerade aktuell der Bundesjugendring kritisiert, dass junge Menschen eben hauptsächlich als Schülerinnen bezeichnet werden, aber es gehört ja viel mehr dazu, Freizeit, und das ist ja klassisch Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, und die hat eben oder ist eben gekennzeichnet durch ihre eigenen Werte auch, ne, wie Freiwilligkeit, Selbstorganisation, offene Prozesse sozusagen, dass man selber die Chance hat, sich einzubringen. Und da können digitale Tools eben besonders eingesetzt werden. Einmal eben auch als Inhalt, dass man sich klassisch darüber austauscht. Also es gibt ja auch in Sachsen-Anhalt den FJP Media als Jugendverband, der sich explizit damit auch auseinandersetzt seit den 90ern schon, wo es darum geht, okay, was ist Datenschutz? Wie verhalte ich mich im Internet als junger Mensch? Sozusagen Cybermobbing, digitale Identität. All diese Themen können erstmal inhaltlich reflektiert werden. Aber ganz klar geht es auch darum, Medienkompetenz und auch, wie kann dann quasi im Rahmen von digitaler Bildung mit Tools eben auch neue Technologie mit jungen Menschen erprobt werden und genutzt werden auch, ne, um auch eben da im Bildungsprozess junge Menschen von Anfang an mitzunehmen.
Für die digitale Kinder- und Jugendarbeit werden immer neue Formate und Konzepte entwickelt, wie digitale Medien und Tools eben in den Alltag von Jugendzentren, aber eben auch in den Austausch mit Heranwachsenden integriert werden können. Martin erklärt, wie die Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt aktuell funktioniert.
Also bereits vor Corona hat das schon immer steigendere Rolle gespielt tatsächlich, ne? Also jetzt digitale Bildung vielleicht eher verstanden als digitaler Wandel, Digitalisierung sozusagen, damit umgehen in der Jugendarbeit. Einerseits sozusagen, weil Jugendarbeit ja lebensweltorientiert ist und junge Menschen ja nun mal viel digital unterwegs sind. Das heißt, das wurde auch ganz konkret verhandelt im Rahmen der digitalen Agenda zum Beispiel, die sich das Land sich gegeben hat. Da gibt es eine digitale Jugendagenda, die wurde zusammen mit jungen Menschen erarbeitet, die eben genau diesen Fokus auf Digitalisierung, digitale Bildung, digitaler Wandel und Jugend hat und wo eben zusammen mit jungen Menschen darüber diskutiert wurde, wie das denn sich auf die jungen Menschen auswirkt, der digitale Wandel. Und da gab es auch Digicamps zu, also so Ferienfreizeiten, organisiert von auch von FOP Media, wo die eben genau geschaut haben, okay, was ist denn den jungen Menschen wichtig im Rahmen von dessen von digitaler Bildung, digitalem Wandel. Und genau, und verstärkt durch Corona eben jetzt auch nochmal mehr natürlich, ne, dass sich halt alle digitalisieren mussten, ihre Bildungsformate darüber hinaus eben digitalisieren mussten. Und da gab es auch viele Herausforderungen, gerade zum Beispiel von der Juleika oder auch, was wir gehört haben, von den Freiwilligendiensten, die jetzt ihre FSJ-Seminare, die sonst alt, sozusagen den ganzen Tag waren, funktionieren digital so nicht. Das heißt, dieses Abrücken von, wir haben 5-7 Stunden Blöcke so, wir verteilen das auf mehrere Tage, A2 Stunden, A3 Stunden, um eben auch die Aufmerksamkeit zu haben. Und auch viele junge Menschen eben auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte, mit diesem Datenschutz, Transparenz, auch ihre Bildschirme nicht einschalten, weil sie nicht im Internet gesehen werden wollen. Und dann macht das Jugendarbeit auch schwierig, wenn sozusagen die Fachkraft dann auf dem schwarzen Bildschirm guckt und dann Mimik, Gestik nicht wahrnehmbar ist und so weiter. Und ja, das hat schon sozusagen viel dazu auch geführt, dass Prozesse ja schwieriger geworden sind. Und das ist halt ein Prozess, der sich jetzt langsam entwickelt und genau das, was ich mit Hybridveranstaltungen meinte, jetzt auch dahingehend entwickelt. Also das gab es jetzt schon vor dem zweiten Lockdown, dass zum Beispiel jetzt bei Juleikas oder bei FSJ-Seminaren ein Teil analog war, ein Teil dann digital. Vielleicht die Vorbereitung digital, dann hat man sich direkt getroffen und dann die Nachbereitung digital gemacht. Genau, sowas vielleicht in einer direkten Arbeit. Und was direkt meinen Arbeitsbereich betrifft, wir arbeiten bei uns im Projekt ja auch mit jungen Menschen zusammen und das ist momentan alles digital. Das heißt, wir haben klassisch Zoom-Meetings, manchmal auch Teams benutzen wir als Tool, was ja sozusagen ja auch wieder mit diesen ganzen Herausforderungen Datenschutz verbunden ist. Und dort hat sich das bei uns aber tatsächlich eingespielt. Also dieses sozusagen, die Programme selbst entwickeln sich ja auch weiter und werden immer nutzerfreundlicher. Und dass man da jetzt zusammen an Dokumenten online arbeitet. Aktuell zum Beispiel bearbeiten wir das Thema nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt, haben jetzt im nächsten Treffen mit einer Ministerin dazu und haben jetzt uns online getroffen, haben dann zusammen Fragebogen entwickelt, wie wollen wir das Treffen aufziehen. Das Treffen selbst findet digital statt per Zoom. Und man macht sich schon Gedanken, dass das auch eben gleichzeitig eben als Zielgruppe, die wir als junge Menschen auch haben, spannend bleibt. Und das ist, glaube ich, das die Herausforderung eben, genau, dass eben Digitalisierung, digitale Bildung in der Jugendarbeit spannend für junge Menschen bleibt, ne? Und sie motiviert, sich selbst zu beteiligen auch, ja.
Digitale Bildung ist also nicht nur eine Möglichkeit, um anders und zeitgemäßer zu lernen, sondern auch um Heranwachsende in ihrer Lebensrealität abzuholen und das Lernen und auch die persönlichen Interessen miteinander zu verbinden. Das gelingt aktuell eben leider nur bedingt und nur dann, wenn PädagogInnen Eigeninitiative zeigen und eigene Ideen umsetzen. Natürlich hat die Corona-Pandemie die Bildungseinrichtungen und auch die Politik dazu gebracht, sich immer stärker mit digitalen Lösungen auseinanderzusetzen. Fakt ist jedoch, dass es eben nicht mit ein paar finanzierten Tablets und einem umfassenden Breitbandausbau an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen getan ist. Die EntscheiderInnen in der Bildungspolitik müssen involvierten Menschen zuhören. Und dabei geht es eben um die gemeinschaftlichen Überlegungen von Kindern und Jugendlichen, von Eltern, Lehrkräften und PädagogInnen, die eben zusammen überlegen, wie digitale Bildung in Zukunft aussehen kann und wie wir vor allen Dingen von und miteinander dazulernen können. Dass digitale Bildung natürlich nicht nur die Lebenswelt von sehr jungen Menschen, sondern auch eben von Erwachsenen und SeniorInnen betrifft, das wollen wir uns dann in der nächsten Ausgabe unseres Digitale Provinz Magazins anschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Bei Fragen oder auch Kritik freuen wir uns immer über digitale Post. Alle von uns verwendeten Quellen packen wir euch in unsere Shownotes, dort könnt ihr dann nochmal nachlesen. Und außerdem findet ihr auch einige Links, unter denen ihr weiter im Thema stöbern könnt. Das war's erstmal für heute von uns für euch. Wir hören uns in unserer nächsten Folge und bis dahin sag ich, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Twitter, Instagram und Facebook. Oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.